Sie hören SBS German.
Im Studio Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent für German Studies an der Universität Melbourne. Ich fand das ja am Anfang ganz witzig, als Sie gesagt haben, es gibt nichts Besseres, als in einer Krise wie jetzt, Coronavirus-Krise, einen Gelehrten der deutschen Sprache einzuladen. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, denn ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage. Heißt es das oder der Virus?
Ja, ich kann Sie und alle Hörer beruhigen, beides ist korrekt nach dem Duden. Also das ursprüngliche Geschlecht des Fachterminus ist das Virus, und ich glaube, Mediziner sprechen von das Virus, dem Virus natürlich. Einfach deswegen, weil es im Lateinischen ein neutrales Nomen ist, aber weil es eben auf US endet, wie viele lateinische Wörter, die maskulin sind, sprechen viele Leute auch, also sagen viele Leute auch der Virus, und der Duden erlaubt beides. Das ist oft so bei Lehnwörtern, dass man nicht genau weiß, was sie für einen Genus haben. Also bei T-Shirt denkt man an Hemd, das ist natürlich das T-Shirt dann, nicht? Aber mit Nutella gibt es schon den großen Nutella-Krieg. Es gibt Leute, die steif und fest behaupten, es muss das Nutella heißen, und andere sagen, nein, um Gottes Willen, es muss die Nutella heißen. Es ist auch manchmal ein bisschen regional. Ich glaube, im Norden des deutschen Sprachraums sagt man eher die E-Mail, im Süden sagt man eher das E-Mail und so weiter.
Okay. Gut, damit das mal sicher hier gelöst, das oder der, beides
korrekt.
Ist korrekt, gut. Ich will hier ein bisschen ausholen. Sie sind ja nicht nur Dozent für German Studies, sondern des Weiteren auch ist Ihr Fachgebiet neuere deutsche Literaturwissenschaft, Linguistik, Landeskunde und Deutsch als Fremdsprache. Ja.
Ja.
Und neuerdings sind Sie auch ein Podcaster.
Ja, ja. Also mein Standbein ist die Linguistik. Ich habe im Hauptfach Deutsch als Fremdsprache studiert. Ich mache immer mal wieder einen Ausflug in die Literaturwissenschaft, was mir Spaß macht. Und das Schöne ist wirklich, ich kann eigentlich alles machen, solange ich es Germanistik nenne. Und das ist sehr angenehm. Ja, und der Podcast eben, das ist eine Initiative unserer School of Language and Linguistics, wo also die Linguisten, die angewandten Linguisten und die europäischen Sprachen drin sitzen. Eine gemeinsame Initiative, und wir haben inzwischen 4 Podcasts, und die ersten 3 wurden vom German Studies Program gestaltet, geschrieben überwiegend von Alison Lewis, unserer Professorin für Germanistik. Und da ging es eben, weil es letztes Jahr angefangen hat, um 30 Jahre Mauerfall. Nach dem Mauerfall ein bisschen wurde über die DDR berichtet. Die erste Sendung, wie gesagt, war eine Fallstudie, die ein bisschen auch dramatisiert wurde. Wir haben das also ganz toll hingekriegt mit Musik und Geräuschen und ich weiß nicht was. Und ich konnte ein bisschen meine unterdrückte schauspielerische Ader spielen lassen als Narrator dort. Bevor ich studiert habe, bin ich erstmal bei 3 Schauspielschulen bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen und habe mir gedacht, ich muss das. Und jetzt müssen meine Studierenden drunter leiden unter meiner dramatischen Ader.
Was lange wert wird endlich gut.
Genau, ja.
Ich muss mich hier entschuldigen, weil ich hätte gerne einen Ausschnitt gespielt hier in unserer Sendung, aber weil alles drunter und drüber ging heute, war das leider nicht möglich. Deswegen umso mehr ein größerer Aufruf an die Hörer, sich diesen Podcast anzuhören. Also wo kann man den hören?
Wenn Sie auf die Website languages.unimelb.edu.au gehen, dann kommen Sie also auf die School of Languages, und dann ist unten unten ganz rechts, dann sind Resources, und dann klickt man auf diese Resources, und dann kommt man auch zu den Podcasts, und die ersten 3, wie gesagt, sind von uns. Der 4. Podcast ist auch faszinierend, das machen jetzt haben die Linguisten gemacht. Es geht um indigene Sprachen in Australien, also auch ein sehr interessantes Thema. Und wie gesagt, es werden laufend weitere Podcasts produziert. Es lohnt sich mal reinzuhören, denke ich.
Gut, man kann auch einfach googeln, wie heißt dieser Podcast?
The Secret Life of Language.
Secret Life of Language. Ja. Das heißt also, dass der Podcast auf Englisch ist?
Ja, er ist auf Englisch, ja.
Und wie schwierig oder einfach ist es, so einen Podcast auf die Beine zu stellen?
Es ist komplexer, als man so glaubt. Wir haben Fachleute gehabt von einer Firma, die tatsächlich uns da geholfen haben. Wir haben einen sehr gutes Aufnahmestudio, das Hobart Languages Studio, das für unter anderem auch verwendet wird für unsere Tonaufnahmen zu den VCE Training Kits, die wir machen für Französisch, Italienisch und Deutsch jedes Jahr. Und einen begeisterten Techniker, der das macht, der übrigens auch deutschstämmig ist. Das dauert dann ein bisschen, bis das produziert ist. Also gerade angesichts der Tatsache, dass alle Sprecher Laien sind, da muss man also auch ein bisschen üben und ein bisschen sich einarbeiten, wie das funktioniert. Aber es war eine faszinierende Erfahrung. Es war wirklich sehr, sehr interessant zu lernen, wie das dann zusammen produziert wird, nicht? Also man spricht so einzelne Teile und das wird dann alles zusammen montiert und die ganzen Störgeräusche werden rausgefiltert, dieses ganze Öl und A und was man so sagt normalerweise. Also es war wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
Wenn ich jetzt an dem Podcast interessiert bin über die DDR, was kann ich da erwarten? Was kann man da hören?
Also wie gesagt, eine Fallstudie, dann hat ein bisschen den Charakter eines kleinen Hörspiels auch. Und dann die beiden zwei anderen Folgen, die zweite und dritte Folge, ist eine von mir moderierte Diskussion von zwei Kolleginnen, die Expertinnen für die DDR sind. Einfach ein bisschen die Frage, wie war das normale Leben in der DDR, nicht? Also man erfährt natürlich immer sehr viel von den schlimmen Dingen, von den Mauertoten und so. Aber es haben ja tatsächlich auch 40 Jahre lang Leute in der DDR gelebt, die da ein verhältnismäßig normales Leben geführt haben, die keine Oppositionellen waren, aber auch jetzt nicht irgendwelche Parteibonzen, sondern halt ein normales Leben geführt haben oder versucht haben zu führen. Und auch so ein bisschen diese Alltagsaspekte, die werden auch ein bisschen behandelt.
Was war denn normal, was jetzt uns überraschen würde, das zu hören? Ein Beispiel.
Was mich überrascht hat als Besucher in der DDR, ich glaube 1988 war ich in der DDR, also noch vor dem Mauerfall. Und ich war zu Gast bei einem Kollegen in Merseburg, das ist zwischen Leipzig und Halle. Das ist eine wunderschöne alte Stadt. Damals natürlich war das in der Nähe von Leuna, der ganze Dreck war, also von den Raffinerien und von der Chemie dort. Und die Stadt war total verfallen. Und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ich war zu Gast im kleinen Häuschen eines Kollegen und da stand, also vor jedem zweiten Haus war ein riesen Sandhaufen. Und ich habe ihn gefragt, was ist da los, wird gebaut? Er sagt, nein, wenn es halt Sand gibt, wird Sand gekauft, weil man nie weiß, wann man ihn braucht, nicht? Ja. Mit der Plane drüber. Und das andere war dann, dass er mir erzählt hat im Wohnzimmer, dass sie ganz automatisch natürlich immer Westfernsehen sehen, weil das viel interessanter war als das Ostfernsehen und bunter natürlich. Aber bis auf den Südosten der DDR, wo man das nicht empfangen konnte, das sogenannte Tal der Ahnungslosen um Dresden herum, konnte man Westfernsehen sehen. Und immer am Ende, wenn man ins Bett gegangen ist, hat man ganz automatisch auf einen DDR-Kanal umgeschaltet. Einfach, falls mal jemand vorbeikommt und schaut, welchen Kanal man sieht. Nicht? Also diese Sachen, die einem so in Fleisch und Blut übergingen, das kam uns aus dem Westen natürlich vollkommen exotisch und absurd vor. Aber das war eben Teil des normalen Lebens.
Ja. Und woher haben Sie diese Fallbeispiele? Haben Sie dann mit Leuten gesprochen aus der Zeit? Also haben Sie dann diese interviewt? Oder?
Also die Dinge, die wir in der zweiten und dritten Sendung besprechen, das sind persönliche Erlebnisse, die wir hatten. Aber das Fallbeispiel kommt aus der Forschung von Alison Lewis. Es ging um einen Künstler, der sozusagen durch Erpressung angeworben wurde als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi und sein verzweifelter Versuch, da wieder rauszukommen aus dieser Ecke. Tatsächlich ist es auch einigen Leuten gelungen, die dann glaubhaft der Stasi erzählen konnten, dass sie keine guten Quellen sind, weil sie saufen, weil sie dauernd verraten, wofür sie arbeiten und so weiter. Und also mit solchen Tricks ist man manchmal auch rausgekommen. Aber es wurden eben von den sehr, sehr vielen inoffiziellen Mitarbeitern, das waren ja eine erschreckend hohe Zahl innerhalb einer relativ kleinen Bevölkerung, waren eben nicht alles Leute, die aus Fanatismus oder aus Geldgier das gemacht haben, sondern es waren sehr, sehr viele Leute, die auch dazu erpresst wurden. Ja? Und das galt natürlich auch für andere kommunistische Länder. Es gab diesen Fall des deutschstämmigen rumänischen Dichters Oskar Pastior, der sehr bekannt war, der dann auch den Büchnerpreis bekommen hat in Deutschland. Und der ist als sehr junger Mann ist er verschleppt worden nach dem Krieg in ein Arbeitslager in der Sowjetunion und hat das überlebt. Als 18-Jähriger ist er verschleppt worden, hat das überlebt. Und dann ist er natürlich dreimal verwundbar gewesen in Rumänien Ceausescus. Er war Deutscher, er war Intellektueller und er war schwul. Und er wurde dann eben auch in den 60er Jahren wurde er dann erpresst, für die Securitate zu arbeiten. Also als inoffizieller Mitarbeiter. Er hat immer versucht, möglichst wenig zu verraten. Aber es gab dann, als das herausgekommen ist, er hat das, als er nach Deutschland übersiedelt ist, natürlich sofort dem Bundesnachrichtendienst gesagt. Aber als das dann nach dem Ende des Regimes in Rumänien herausgekommen ist, gab es einen großen Streit darum, was er da gemacht hat.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.